Wir wollen still werden. Lieber Herr, und jetzt sind wir beieinander, damit du uns segnest. Segen von oben, geistlichen Segen, in himmlischen Gütern erbitten wir uns. Wir erbitten nicht Irdisches, sondern wir erbitten die Weihe deines Heiligen Geistes über dieser Stunde, dass du ein jedes, das sich frei gemacht hat, auch segnest innerlich. O Herr, du hast uns in dieses Leben gestellt, mit allen Aufgaben, mit allen Anfechtungen, mit allen Nöten und Sünden hast du uns hineingestellt in diese Welt. Und da mach du uns doch zu Überwindern, auf dass wir einmal bei dir sein dürfen, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Das wollst du uns schenken. Sei unter uns, Herr, mit deiner Gegenwart. Amen. Wir wollen aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 2. Ich lese im Auszug zu dem Thema die Gemeinde der Überwinder. Kapitel 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist. Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. Und nun Vers 26 bis 29. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe, und wie eines Töpfers Gefäße soll er sie zerschmeißen. Wie ich von meinem Vater empfangen habe, und ich will ihm geben den Morgenstern. Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Vers 12 und Vers 21. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den Neuen. Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe, und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Und jetzt schlagen wir noch Offenbarung 21 auf, Kapitel 21, Vers 7 und 8. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Der Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. Wir haben gestern geredet von dem Herrn der Gemeinde. Und nun dürfen wir in der heutigen Stunde, in den nächsten Stunden von dieser Gemeinde hören. Heute die Gemeinde der Überwinder. Das ist die Überschrift über diese Stunde. In den Schlussverheißungen der Sendschreiben tun wir einen Blick in die Ewigkeit. Ich bekam immer wieder gesagt, es hat noch nie einer einen Blick in die Ewigkeit getan. Und das stimmt nicht. Das ist falsch. Wir können eine ganze Reihe von Menschen aufzählen, die einen Blick in die Herrlichkeitswelt tun durften. Voran der Jünger Johannes, als er die Offenbarung empfing. Er tat einen Blick hinein in diese Herrlichkeitswelt. Und er hat uns das aufgeschrieben. Dann Paulus, da müssen wir aufschlagen, 2. Korinther 12, 2. Korintherbrief, suche den ruhig. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 4. Wir dürfen ja auch das Aufschlagen lernen. 2. Korinther 12, 1 bis 4. Wer es hat, darf es lesen.
Gerühmt und glaubt, wenn es auch nicht gut ist, so will ich kommen auf die Geschichte und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich nicht. Gott ist er aus dem Leibe gewesen, so weiß ich auch nicht. Gott weiß es. Da war derselbe in Christ bis an den dritten Mund. Und ich kenne denselben Menschen, ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Er war in Christ in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche ein Mensch nicht sagen darf.
So, hier haben wir ein Zeugnis von dem Paulus selber. Dieser Mensch, er sagt, ich kenne einen Menschen in Christo. Das ist er selber. Der Paulus hat diesen Blick getan in diese Ewigkeitswelt hinein. Bis in den dritten Himmel, sagt er. Der war entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Dinge. Es ist also sehr oberflächlich geredet, wenn man sagt, es ist noch nie jemand aus der Herrlichkeitswelt gekommen und es hat noch nie jemand einen Blick getan in den Himmel. Das stimmt nicht. Der Herr Jesus selber, der ja von der ewigen Welt kam, der berichtet uns auch davor. Und er bittet im hohepriesterlichen Gebet, verkläre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Von der Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Da war Christus in seiner Herrlichkeit. Und der Dichter singt, ich hab von ferne, Herr, deinen Thron erblickt und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt. Es ist also nicht so, als wüsste man nichts von dieser Herrlichkeitswelt. Christen wissen, wohin sie gehen nach dem Sterben. Professor Dr. Rudolf Koch sagte im Sterben, als die Seinen mit ihm das letzte Abendmahl nahmen: Ich begreife nicht, was es zu klagen gibt. Ich freue mich doch, dass ich meinen Herrn von Angesicht sehen darf. Das Allerbeste ist doch, dass mir der Herr seinen Namen kundgetan hat. Wir haben ein ganz herrliches Erbe. Das wird in diesen Schlussverheißungen sichtbar. Eine Herrlichkeit und ein Reichtum ohne Gleichen. Deshalb haben wir gelesen in Offenbarung 21, Vers 7 zusammengefasst, was in den sieben Überwinderworten der Sendschreiben im Einzelnen entfaltet ist. Er wird es alles ererben. Das heißt, er wird teilhaben an allem, was Gott hat und ist und tut. Der Dichter sagt: Was wird das sein? Wie werden wir von ewiger Gnade sagen? Wie uns sein Wunder führen hier, gesucht, erlöst, getragen, wo jeder seine Harfe bringt und sein besonderes Loblied singt. Jeder seine Harfe, jeder sein besonderes Loblied, aber auch seine besondere Anfechtung, seine besondere Überwindung. Jeder von uns hat seine Anfechtung. Und jeder von uns hat seine persönliche Überwindung. Ihr müsst nicht überwinden, was ich überwinden muss. Und ich muss nicht überwinden, was jedes von euch überwinden muss. Merken wir, das ist eine ganz persönliche Sache. Wer überwindet? In Offenbarung 21, Vers 7 und 8, was wir gelesen haben, da sehen wir zwei Tore. Durch das eine Tor gehen die Überwinder zur Herrlichkeit. Die dürfen alles erben. Durch das andere Tor marschieren 8 Kolonnen von nicht wiedergeborenen Menschen. 8 Kolonnen unwiedergeborene Menschen. Verzagte, Ungläubige, Gräuliche, Totschläger, Hurer, Zauberer, Abgöttische, Lügner. Sie kommen in den Feuersee, den anderen Tod. Nicht überwunden, in Gedanken nicht, in Worten nicht, in Taten, in Unterlassungen nicht. Die Nicht-Überwinder gehen durchs andere Tor. Liebe Freunde, so wichtig ist, dass wir Überwinder werden. Und das ist das Thema unserer Stunde. So viel ist abhängig vom Überwinden. Lasst mich 4 Abschnitte machen. Erstens, was heißt denn überwinden? Zweitens, Menschen, die die Welt überwinden. Dritter Abschnitt, Menschen, die sich selbst überwinden. Vierter Abschnitt, Menschen, die das Namenchristentum überwinden. So können wir es am besten behalten und auch notieren. Ich wiederhole. Erstens, was heißt denn überwinden? Zweitens, Menschen, die die Welt überwinden. Drittens, Menschen, die sich selbst überwinden. Und viertens, Menschen, die das Namenchristentum überwinden. Erster Abschnitt. Was heißt denn überwinden? Jakobus redet von Anfechtungen ringsum. Den Jakobusbrief wollen wir einmal aufschlagen. Jakobus Kapitel 1. Vers 2.
Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet.
So. In mancherlei Anfechtung. Merken wir, Anfechtung ringsum. Nicht nur eine Anfechtung. Achtet es für eitel Freude, wenn ihr in Anfechtung kommt. Wer freut sich schon in der Anfechtung? Ich nicht. Und doch sagt der Jakobus, freut euch. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir keine Anfechtung haben. Lest einmal in der Bibel, ob ihr ein Wort findet, wo drin steht, ihr werdet keine Anfechtung haben. Selig ist der Mensch, der keine Anfechtung hat. Steht nirgends. Wir tun gut, wenn wir damit rechnen, dass Anfechtung kommt. Und zwar wird da unser Glaube angefochten mit scharfen Waffen. Da geht einer auf uns los, der ein Fechter ist. Der ficht uns an. Nun hat jede der sieben Gemeinden in der Offenbarung ihre besondere Anfechtung. Ihr besonderes Einfallstor. Oder wir sagen, schwaches Sein. Schwaches Sein, ihr nach schwaches Sein. Hol den Menschen, der sein schwaches Sein kennt. Einfallstor. So auch jeder Mensch seinen Kampf. Nur ein paar Beispiele aus der Rechtsgottesgeschichte im Alten und Neuen Testament. Erinnere ich an Abraham. Abraham hatte dreierlei Anfechtungen. Einmal seine Kinderlosigkeit war für ihn eine große Anfechtung. Dann bekam er die Verheißung, dass er Nachkommenschaft haben wird. Dass sein Nachkommen sein werden wie der Sand am Meer. Und die Verheißung kam nicht. Die kam 10 Jahre nicht, die kam 15 Jahre nicht. Anfechtung. Da steht der Abraham nachts vor seinem Zelt, unter dem Sternenhimmel. Und da erinnert er sich, dass Gott gesagt hat, wie die Sterne am Himmel werden deine Nacht sein. Und da kann ich mir denken, wie es dem Abraham bitter aufgestiegen ist in seinem Herzen und dass er gesagt hat, lieber Gott, verheißen hast du es, aber getan hast nicht. Anfechtung, dann das Opfer, als er den Eingeborenen, den Isaak, zum Opfer brachte, war Anfechtung. Da steht über dieser Anfechtung nur, also gingen die beiden miteinander. Was liegt da drin? Schweigen miteinander. Und dann erinnere ich an den Hiob, den wir ja zur Zeit lesen, in der Bibel lesen. Hiobs Anfechtung, die war ganz anders als die Anfechtung Abrahams. Ganz anders. Der Tod seiner Kinder, der Verlust seines Vermögens und dann der Verlust seiner Gesundheit und dann das Unverstandensein seiner Frau und seiner Freunde. Sag Gott ab und stirb, sagt seine Frau dem Hiob. Nicht einmal der liebste Mensch, den er hatte, hat ihn verstanden. Es war Anfechtung. Ich erinnere an Johannes den Täufer. Seine Anfechtung war anders als die vom Hiob. Ganz anders. Die Anfechtung Johannes lag in seiner Berufung. Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen machen? Und der Liederdichter Hiller, der gesegnete Liederdichter, der verlor seine Stimme. Er hatte 15 Jahre lang keine Stimme. Und ein Pfarrer kann doch einpacken, wenn er keine Stimme mehr hat. Ich sag ja. 15 Jahre lang. Seine Anfechtung. Aus dieser Anfechtung heraus, da schrieb er an seinen Seelsorger Bengel: Ich bin seit einiger Zeit in so schweren Anfechtungen, dass sie mir bisweilen übermenschlich erscheinen. Ich bete, ich weine, ich schütte mein Herz vor ihm aus, aber unversehens kehrt Bangigkeit wieder. Das war dieser gesegnete Gottesmann und Liederdichter Hiller. Das Wort überwinden, das findet man ja heute nicht mehr im Wörterbuch des modernen Menschen. Da steht das Wort nicht mehr überwinden. Da steht das Wort genießen. Das wird groß geschrieben. Man bekommt alles, was man will. Man bekommt alles sofort, was man will. Verzicht und Überwinden findet man nicht mehr. Und doch liegt in diesem Wort Überwinden die Tatsache, dass es Feinde des Glaubens gibt. Feinde ringsum. Die wollen uns vom Glauben wegbringen. Die wollen aufhalten, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. Anfechtung. Das Christenleben ist kein Spaziergang. Das Christenleben ist keine Unterhaltung. Das Christenleben ist Handgemenge, Kampf. Viel Feinde sind zu dämpfen, viel Proben durchzugehen. Der Paulus redet in seinem Epheserbrief in Kapitel 6 von feurigen Pfeilen des Bösewichtes. Ich erinnere mich daran. Feurige Pfeile, nicht nur Pfeile, sondern ja, der Paulus sagt, es sind feurige Pfeile. Wenn die nicht gelöscht werden, die wurmen weiter, die wurmen. Und die geben Brandmale ins Gewissen, diese feurigen Pfeile des Bösewichtes. dass der feurige Pfeil böser Einflüsterungen bis hin zu Selbstmordgedanken. Und der Pfeil wurmt und wurmt und wurmt, bis der Mensch tut, wenn er nicht gelöscht wird. Der feurige Pfeil der Verzagtheit, wo der Feind einem Menschen sagt, ja, dich hat doch der Herr nicht angenommen, mit dir wird's nicht besser. Du tust immer die gleiche Sünde. Und da macht der Feind so verzagt und es wurmt und wurmt in einem Menschenherzen. Das ist der feurige Pfeil der Missgunst. Neid. Oh, das kann wurmen. Der Neid kann wurmen. Dann redet der Paulus, dass der Christ den Schild des Glaubens ergreifen muss, damit er auslösche die feurigen Pfeile des Bösewichtes. Das muss gelernt sein. Das ist Überwinden. Überwinden heißt nicht unterdrücken. Liebe Freunde, das müssen wir jetzt auseinanderhalten. Sonst kommen wir in einen Zustand des eigenen Ringens hinein und der eigenen Verkrampfung. Man will selber. Und der Paulus sagt, nein, den Schild des Glaubens braucht ihr. Nicht selber. Also, überwinden heißt nicht unterdrücken. Das müssen wir auseinanderhalten. Nicht hinunterdrücken. Das geht eine Zeit lang, dass ich etwas hinunterdrücke. Und dann, wenn ich alt und schwach bin, dann kommt alles wieder hoch. Alles. Deshalb haben wir so viele liebe alte Gotteskinder, die im Alter unausstehlich werden, grätig und ichhaft und eigensinnig, weil sie es bis jetzt nun unterdrückt haben. Und jetzt im Alter haben sie keine Kraft mehr zum Unterdrücken. Na komm, der ganze alte Mensch. Überwinden heißt drüberstehen. Es berührt mich nicht mehr. Es ist Überwinden. Jede der sieben Gemeinden hat Dinge, die sie zu überwinden hat. Dinge, die sie um den Heilssegen bringen. Um den inneren Segen bringen, um den geistlichen Segen bringen. Dinge, die sie ins Gericht und in die Verwerfung vor Gott bringen. Und da drüber kommen, über diese Dinge drüber kommen, da brauchen wir Glaubenskräfte, Gebetskräfte. Ich mache jetzt drei Überwinderklassen aus diesen sieben Überwindungen. So können wir es am besten zusammenfassen. Zweitens, zweiter Abschnitt, Menschen, die die Welt überwinden. Kapitel 2, Vers 12 und besonders Vers 14. Die Gemeinde in Pergamus, folge nicht der eitlen Welt. Besonders Vers 14. Aber ich habe ein kleines wider dich, das du da selbst hast, die an der Lehre Biliams halten, welcher lehrte den Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, und zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. fertig werden mit der Welt. Da kommt ein Einwand. Und der heißt, ja, aber wir leben doch in der Welt. Wir sind doch nicht auf der Insel der Seligen. Wir stehen ja mitten in der Welt. Da sagt der Herr Jesus, Johannes 15, Vers 18. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, Christen stehen mit beiden Füßen in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Bei Welt ist nicht die Schöpfung gemeint und auch nicht die Erde. Nicht die Natur ist gemeint mit Welt. Was gemeint ist, steht in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Aufschlagen, der 1. Johannesbrief, der kommt vor dem Hebräer. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15. 16 und 17.
Und er machte eine Geißel aus Stricken und rief sie alle zum Tempel hinaus.
Nein, 1. Johannes 2.
Hat nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist,
jetzt kommt's.
Dessen Fleisch, des Fleisches Lust und der Augenlust und der oberliche Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
So, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Merken wir, was Welt ist. Nicht die Erde, nicht die Schöpfung, sondern etwas ganz anderes. Alles gottferne Tun und Treiben. Alles, was von Gott gelöst ist. Von Gott abgefallen ist. In Sünde verharrende Menschheit des Welt. Martin Luther sagt, dass das Schiff im Wasser ist. Das ist klar, da gehört es hin. Ein Schiff gehört ins Wasser. Aber wenn das Wasser im Schiff ist, dann gibt es eine Katastrophe. Merken wir, der Christ gehört in die Welt, aber die Welt gehört nicht in den Christen hinein. Ja. Sonst gibt es eine Katastrophe. Haben wir das verstanden? Darum geht's. Johannes warnt vor der Liebe zur Welt. Hab nicht lieb die Welt. Das heißt, dieses gottferne Treiben habt's doch nicht lieb. Ah, Fleischeslust. Das zählt zur Welt. Diese Sünde macht träg und stolz, frisst hinweg des Glaubens Öl, lässt nichts als ein faules Holz. Dazu gehört auch Genusssucht. Vieles gutes Essen und Trinken. Fleisch, Fleischeslust. B. Augenlust. Die sich weidet an schmutzigen Bildern, Büchern, Zeitschriften, Filmen. ehebrecherische Blicke, unsere Augen überwinden. Wo gucken wir denn hin? Wo? Auch im Fernsehen wird Augenlust getrieben. Auch. Seh, hoffärtiges Wesen, das ist Welt. Das Prunken, das Prahlen, Großmacherei im Auftreten, in der Kleidung, Rolle spielen wollen, Ehrsucht, Selbstgefälligkeit. Es gibt einen Schönheitsstolz, es gibt einen Familienstolz, es gibt einen Berufsstolz. Wenn der Mensch innerlich zurückgeht im Glaubensleben, dann ist Hoffart die erste Sünde, die Wohnung macht. Beobachten Sie einmal. Wer im Glauben, wer innerlich zurückgeht, da beginnt's mit Hoffart. Wenn der Mensch sich bekehrt, ist Hoffart die letzte Sünde, die weicht. Ach, die Welt ist ein Wust. Weh dem, der sich damit besudelt. Jakobus aufschlagen. Jakobus 4, Vers 4. Wer möchte lesen?
Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.
So. Luther übersetzt hier, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wer dieses widergöttliche Leben liebt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Nun, wie können wir da überwinden? 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Wieder der 1. Johannesbrief. 1. Johannes 5. Da lesen wir im 4. und 5. Vers.
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist.
So, hier steht, wie man die Welt überwindet. Wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der hat kein Interesse mehr an dieser Welt, an diesem gottgelösten Wesen. Ein gläubiger Bauer erzählt, in großer Offenheit, ich war beim Dreschen. Er hat noch mit dem Flegel gedroschen damals. Da kam eine Versuchung über mich, eine Lust mit ungeheurer Wucht. Ich kämpfte lange dagegen, aber der Satan ließ mich nicht los. Da legte ich den Dreschflegel weg und kniete mich hinter einen Strohhaufen und rief das Blut Jesu an im Gebet, das reinmacht von aller Sünde. Und dann blieb ich Sieger. Merken wir, nicht unterdrücken, nicht wegdrücken, sondern drüber kommen durch das Blut Jesu Christi, durch das Anrufen Jesu Christi und seiner Kraft. Überwinden heißt, in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn über die von außen und innen kommende Versuchung siegen. Da bekennen wir doch im Glaubensbekenntnis in der Kirche immer wieder im Gottesdienst: Ich glaube an den Allmächtigen. Da hätte ich schon oft dazwischen geschrien: Ist das wahr? Ist denn das wahr? Glaubet ihr an den Allmächtigen? In seinem Namen kann ich überwinden, denn er ist der Allmächtige. Was kann denn der Allmächtige nicht? Es steht ihm doch alles zur Verfügung. Herr der Gemeinde von gestern, der alles kann, der unveränderlich ist. Kein Wechsel des Lichts und der Finsternis. Darum die herrliche Verheißung. Offenbarung 2,17: Ich will ihm geben das verborgene Manna. Wann bekommt man den Manna? Doch nur bei der Wüstenwanderung, oder nicht? Ganz nicht. Da bekommt man Manna. Das verborgene Manna. Das niemand sieht und das doch da ist. Wisst ihr, das ist die Kraft, die man nicht sieht und die doch da ist. Eine wunderbare Kraft. Kräftigung, Stärkung, nach allem Verzicht, nach jeder Überwindung, neue Stärkung, verborgenes Manna. Oft habe ich gestaunt, wie Menschen Kraft bekommen haben, wo andere zusammenbrechen. Meine Tante hat ihren Mann verloren, im besten Alter, von 8 Kindern weg. Das älteste war 14. Das jüngste war ein halbes Jahr. Ohne Rente. Mit 8 unversorgten Kindern. Ohne Rente. Ich habe später meine Tante, als sie alt war, besucht und habe sie gefragt: Tante, wie hast du es hinausgebracht? Da sagt sie mit strahlendem Lächeln: Ich weiß es nicht, aber ich habe Kraft bekommen. Verborgenes Manna. Ich weiß es nicht, aber ich habe Kraft bekommen. Wunderbare Kraft. Die zweite Verheißung für die, die die Welt überwinden: Nach diesem Leben einen weißen Stein. In alter Zeit, da hat der Richter bei einer Verhandlung eine Urne in den Raum gestellt. Und die Richter, die ringsum saßen, bekamen zwei Steine, einen schwarzen und einen weißen Stein. Und bei der Verurteilung, da haben die Richter entweder einen schwarzen Stein in die Urne geworfen oder den weißen Stein. Der weiße Stein hieß Freispruch. Der schwarze Stein hieß Verurteilung. Hier sagt der erhöhte Christus, ich will ihm geben den weißen Stein des Freispruchs. Das ist wunderbar. Der weiße Stein heißt, ich hab dich lieb. Die dritte Verheißung, einen neuen Namen. Das Monogramm des Vaters. Wenn Liebende sich Namen geben, die sie vor anderen nicht aussprechen, so dürfen die Menschen, die die Welt überwinden, ein besonderes Geheimnis haben mit ihrem Herrn. Dritter Abschnitt. Menschen, die sich selbst überwinden. Jetzt komme ich zum Schwersten. Sich selbst bekämpfen ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Sich selbst. Habe doch ein Gemerk darauf, wo es bei dir eigentlich fehlt. Warum kannst du nicht wachsen? Im Glauben. Lauheit, Trägheit, Selbstsicherheit. Ephesus hatte die erste Liebe verlassen. Sardes, Kapitel 3, Vers 2, deine Werke nicht völlig erfunden. Laodicea, Selbsttäuschung. Du meinst, du seist reich und habest gesagt, und weißt nicht, dass du bist arm, blind, los. Selbsttäuschung. Es bedarf eines ganz entschiedenen Rucks, gegen sich selber anzugehen. Und der Ruck fehlt bei vielen Christen. Die geben sich keinen Ruck. Es ist ein Kampf, der sich in unserem persönlichen innersten Leben abspielt, wo nur der Herr Jesus Zeuge sein kann, wo du mit deinem Heiland allein ausmachen musst. Da hat kein anderer Zutritt. Der gefallene Mensch ist ein Egoist. Wir sind alle von Natur Ich-Menschen. Der Ich-Mensch sucht nicht, was Gottes ist. Ich sage es immer unseren jungen Leuten so Karussellchristen. Nicht alles um mich dreht, da bin ich eingeschnappt. Ich rieche Mensch. Man fühlt sich benachteiligt, übergangen, man ist gekränkt und beleidigt. Man ist bequem, man nimmt kein Opfer auf sich, man packt den alten Menschen in Watte, dass ihm nichts passiert. Man hütet den alten Menschen vor Luftzug. Man ist rechthaberisch, streitet und schilt, man nimmt alles übel und ist gleich beleidigt. Das ist, ich hab dich. Gleich beleidigt, gleich. Auch ein bestimmtes Einsamsein ist Ichhaftigkeit. Ich will mich nicht anpassen, ich will mich nicht einfügen, ich will allein herrschen und weil ich das nicht kann, ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhaus. Ich bleibe ganz für mich. So. Es sieht so fromm aus und ist so gottlos. Wo steht denn das in der Bibel? Ich bleibe ganz für mich. Nirgends. Aber sterben allem ab, meidet man bis in das Grab. Wer überwindet? Sich selbst überwinden, die Ichhaftigkeit überwinden. Ich rate dir, sagt der erhöhte Christus. Ihn selber müssen sie haben, wieder haben, nachdem sich ihr Ich zwischen den Herrn und sich gestellt hat und ihr Glaubensleben zurückgegangen ist. Liebe Freunde, wenn ein Supp nicht mehr am Feuer ist, dann wird sie lau. Das versteht unsere Hausfrau. Und wenn ein Christ nicht mehr wohnt an der heiligen Glut der Liebe Jesu, dann wird er lau. Darum die Verheißung, Kapitel 3, Eisen 20, die Überwinder werden ganz nahe bei mir sein. So nahe, dass wir es kaum auszusprechen wagen. Mit mir auf meinem Stuhl sitzen, so nahe. Matthäus 19, Vers 28 sagt der Herr Jesus einmal, ihr werdet mit mir sitzen auf 12 Stühlen. Die zweite Verheißung, dem will ich zu essen geben. Kapitel 2, Vers 7. Von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer denkt da nicht an Adam und Eva, wenn sie die Prüfung bestanden hätten, also Überwinder geworden wären, hätten sie vom Baum des Lebens essen dürfen. In dieser Verheißung liegt also die ganze Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes. Vierter Abschnitt. Menschen, die das Namenchristentum überwinden. Als die Christen zum Glauben kamen, da waren sie durchpulst von Leben aus Gott. Da war Freude der Gotteskindschaft. Da war Jubel über der Vergebung, weißt du es noch? Da war Eifer um die anderen, die das nicht kannten. Da war Liebe zueinander und untereinander. Da war Verlangen nach dem Wort. Da war das Gebetsleben so getragen. Und dann ist alles mechanisch geworden. Kennen wir das? Mechanisch. Der Form nach, ja. Die fromme Form, die kirchliche Form, die war da. Und dann ist diese Form leer geworden und kalt geworden. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Alle Menschen, die einmal eine Zeit lang im Glauben sind, stehen in der Gefahr, festgefahren, Gleise zu haben. Formchristen. Ich habe so Angst in meinem Leben, dass ich kein Mechaniker werde im Glaubensleben. Man betet nur, natürlich, aber mechanisch. Man hört noch Gottes Wort, aber mechanisch. Wie überwinde ich das Namenchristentum? Die Oberstin der Heilsarmee namens Ottel, die hat einmal gesagt, der gläubige Christ misse um das 40. Lebensjahr sich noch einmal bekehren, weil in diesem Alter die Gefahr bestehe zur Selbstsicherheit. die hat etwas Wichtiges erkannt, muss uns da nicht eine große Unsicherheit quälen, ob wir nicht auch erstarrt sind in unserer Frömmigkeit? Deshalb sagt der Gottesmann Bengel einmal, nicht gelistet, die Menschen im Kämmerlein zu sehen. Warum denn? Weil es im Kämmerlein anfängt. Der Rückschritt, der fängt im Kämmerlein an. Wenn mein Gebetsleben mechanisch wird, ich bete, ich bete auch. Ja. Ich bete jeden Morgen, dann kann der liebe Gott zufrieden sein, seinen Tag. Ich habe ja betet. Da müssen wir noch eine Stelle aufschlagen, Galater 5. Galater 5. Vers 24.
Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Listen und Begierden.
Und Vers 19.
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.
So, das Kreuzigen des Fleisches, merken wir, das ist noch schwerer als sich bekehren. Viel schwerer. Anstatt in Formen zu erstarren, überwinden, im Kampf bleiben, um die ewige Heilsverbindung mit meinem Heiland. Darum geht's. Und dann die herrliche Verheißung noch, Kapitel 3, Vers 5. Nicht austilgen aus dem Lebensbuch. Liebe Freunde, wann wird der Mensch ins Buch des Lebens geschrieben? Wann?
Bei der Taufe.
Ja. Und?
Bei der Bekehrung.
Bei der Bekehrung. Wenn der Mensch sein Ja-Wort gibt, dem Herrn Jesus, wird sein Name im Buch des Lebens geschrieben. Wenn er nicht überwindet, wird sein Name getilgt. Durch Überwinden wird der Name nicht ausgetilgt. Und das ist so entscheidend. In Offenbarung 20 lesen wir, ein anderes Buch ward aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und so jemand nicht war gefunden im Buch des Lebens, der war verloren. So jemand nicht war gefunden im Buch des Lebens, der war geworfen in den Feuersee. Merken wir, wie wichtig es ist, wer nicht im Buch steht, kommt in die Gemeinschaft des Tieres, des falschen Propheten, Tod und Hölle, der andere Tod. Ich fasse jetzt zusammen, der wird alles ererben. Ein wundersames Erbe. dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Dem soll kein Leib geschehen vom anderen Tod. Dem will ich geben das verborgene Manna, einen weißen Stein des Freispruchs, einen neuen Namen, den niemand weiß. Dem will ich Macht geben über die Heiden und will ihm geben den Morgenstern, dessen Name will ich nicht austilgen und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Alles ererben. Wir wollen beten. Lieber Herr, und danken wollen wir dir für diese Fülle, die du uns in Aussicht gestellt hast. Und wir beten, o Jesu, hilf du mir selbst überwinden. Der Feinde Zahl ist groß, ach komm geschwind. Welt, Teufel, Fleisch und Blut samt meinen Sünden sind mir zu stark, o Herr, erhör dein Kind. Darum beten wir, dass wir es nicht unterdrücken, sondern drüber stehen können. Hab Dank dafür, für deine Kraft, die du in Aussicht gestellt hast, die du uns gibst und gerne gibst. Deshalb schenk uns den Heiligen Geist der Kraft und der Stärke. Amen. Wir singen jetzt noch 322. O Durchbrecher aller Bande. 322. Den ersten und den zweiten Vers.